Jetzt sind wir auch schnell durch.
Ja, halbe Stunde.
3, 2, 1. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Fabi, ich glaube, du kennst das gar nicht. Also du kennst das definitiv nicht. Ich hab ja einen Sohn und wir sind bei Aufnahme der Folge sind wir noch unterwegs im Urlaub. Und mein Sohn ist immer relativ früh wach. Also immer so, dass ich sagen kann, alles klar, wir verabreden uns um 8 Uhr zum Podcast aufnehmen.
Ja.
Ausnahme an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen wollen um 8. Dann schläft der Sohn natürlich noch länger. Also das typische Spiel, wenn, als ob er es wüsste. So, und was war? Ich musste aus dem Zimmer raus und bin auf der Suche nach einem Ort, wo ich den Podcast aufnehmen kann. Das hatte ich jetzt schon mal, da waren wir auch unterwegs und dann lag ich im Wellnessbereich. Jetzt dachte ich mir, komm, ich gehe auf die Dachterrasse. War die zu? So, aber beim Ausgang auf die Dachterrasse gibt es so eine kleine Toilette, so ein kleines Bad. Da dachte ich, komm, da kommt jetzt, geht jetzt eh keiner hoch auf die Dachterrasse, jetzt sitze ich in dem kleinen Bad ganz oben bei uns im Hotel und FaceTime mit dir.
Ja, es sieht sehr interessant aus, ist wirklich traurig für alle Schlafis, die das jetzt nicht sehen können, ein Bild für die Götter.
Ja, das Bad ist schön gemacht. Ich bin auch nebenbei noch gerade geschäftlich dran.
Ja, so sieht das auch wirklich aus, als wirst du multitaskingfähig sein.
Es ist auch genau die Position. Also ich habe die Toilette jetzt nicht geöffnet. Ich sitze quasi auf dem geschlossenen Deckel. Für alle, die sich jetzt wirklich bildlich vorstellen wollen.
Vielleicht können wir ja so ein paar Soundeffekte einspielen.
Das ist mit Sicherheit möglich. Ja, das ist so mein Morgen. So, ich war um 7 Uhr wach und habe ich wirklich gedacht, wach werden bitte. Und dann ab so, ich würde sagen, konkret Viertel vor acht habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich mir was überlegen.
Plan B oder C oder ja. K wie
ja.
Klo.
Ja, es ist wirklich K. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ja, ansonsten habe ich ja gesagt, dass wir weg sind und ich habe das Gefühl, seitdem ich aus Deutschland raus bin, bricht da die Hölle auf das Land ein.
Das hast du schön zusammengefasst.
Also es tut mir leid, dass ich in Urlaub gefahren bin, Deutschland.
Oder man formuliert es anders und sagt, dank Friedrich Merz wandern schon die ersten ab.
Ja, ich habe eigentlich vor, wiederzukommen. Das war der Plan.
Ja, mal gucken, was diese Woche noch bringt. Ne?
Ja, mal abwarten. Ansonsten geht es direkt wieder weg.
Aber ich muss ja sagen, bei aller Kritik, die es jetzt derzeit gibt an Friedrich Merz, kann man ja zumindest einmal was Positives auch sagen. Er hätte ja ohne viel Mühe einfach die Wahl gewinnen können, in Ruhe ins Kanzleramt fahren, aber er hat sich für den schwierigen Weg entschieden, es doch nochmal spannend zu machen. Das finde ich, ja, auf jeden Fall für die Spannung her
spannend. Für die Spannung spannend. Her spannend. Ich verstehe diese Beweggründe gar nicht so wirklich. Also wollte er wirklich dann jetzt, also die Asylpolitik, die er sowieso wieder extrem Fahrt aufgenommen hat, gerade nach Aschaffenburg. Also dachte er, jetzt wird es noch eindeutiger, wenn ich so vorgehe, wie ich vorgegangen bin. Also ich check's irgendwie insgesamt nicht so. Ich blick da nicht hinter.
Das Interessante ist ja, wenn man mit Leuten aus der CDU spricht oder wenn Journalisten das tun und das dann aufschreiben und ich es dann lese. Aber tun wir mal so, als wenn ich mit den Leuten aus der CDU gesprochen hätte. Das klingt einfach seriöser, ne?
Ja, als Journalist sowieso.
Wenn man mit Leuten aus der CDU spricht, dann kommt ja das Bild raus, dass sie selber eher überrascht sind vom Vorgehen von Merz. Also ich habe so das Gefühl, also da gibt es schon einige, die da natürlich geschlossen hinter ihm stehen, aber auch andere, die da geschlossen hinter ihm stehen, weil man kurz vor einer Wahl halt geschlossen hinter dem Chef stehen muss und die das Vorgehen auch nicht so richtig verstehen, weil also zum Beispiel als allererstes, nachdem die Debatte da Fahrt aufgenommen hat, hat Merz ja gesagt, er wird ab Tag 1 mit dieser Richtlinienkompetenz Entscheidungen durchsetzen, halt wie Trump seine Executive Orders durchsetzt.
Ja, genau.
Da muss man ja erstmal sagen, auch interessant, sich so ganz klar mit Trump gleichzusetzen.
Ja.
Der Trump aus dem Sauerland. Der Sauer-Trump.
Der Sauer-Trump. Guter Folgentitel.
Und abgesehen davon hat er aber in der Debatte, in der Meinungsdebatte damit ja gewonnen, weil es wirkte wie der starke Mann, der jetzt endlich was verändert, sobald er Kanzler wird. Also vor allem deswegen, weil der Gegenseite SPD-Grün nicht so viel eingefallen ist dazu. Und dann denkt man sich, ja, du hast die Debatte gewonnen. Du hast klar gemacht, was passiert, wenn du Kanzler wirst. Warum machst du jetzt diese Bundestagsnummer? Und das ist wirklich absurd, weil es redet ja jetzt auch, also er hat es geschafft, ja, dass statt über Migration, also klar, da wird auch noch drüber geredet, aber eigentlich redet man jetzt eher darüber, dass Friedrich Merz sein Wort gebrochen hat und mit der AfD zusammen abgestimmt hat. Also hat er die Debatte da ja auch verändert.
Ja, und das finde ich eben extrem interessant, dass wenn, es ist ja von vornherein klar, dass wenn du so ein Ding auf den Tisch legst, ja klar wird die AfD da dir zustimmen, das ist doch logisch. Also ich frage mich auch, warum man dieses Fass so extrem aufmachte.
Ja, vor allem.
Also ich habe gelesen, also ich berichtige mich, ob das stimmt oder nicht. Es geht ja auch viel darum, dass keine Asylbewerber dann direkt ins Land kommen sollen bei der Gesetzesänderung. Und er wäre ja sowieso in der Lage gewesen, wenn er Kanzler gewesen wäre, auch die Grenzen theoretisch zuzumachen.
Das ist ja auch nochmal ein anderer Punkt der Debatte, dass die Grenzen zumachen, also mir geht das immer total auf den Sack, weil das auf mehrere Arten populistisch ist. Einerseits aus EU-rechtlicher Sicht, und das finde ich auch persönlich, ich meine, eine der größten Errungenschaften Europas ist doch Schengen, dass wir frei reisen können. Und zweitens, das finde ich, wird dabei immer so ein bisschen vergessen, was die Grenzen zumachen bei einem Land wie Deutschland bedeutet. Wir können nicht alle Grenzen kontrollieren. Und wir wissen doch auch genau, wie Schleuserbanden zum Beispiel agieren. Wenn die erfahren, da wird jetzt kontrolliert, dann verlegen sie es halt 20 Kilometer weiter oder gehen über die grüne Grenze. Also das ist halt, als wären dann alle Probleme gelöst. Finde ich so super albern, das zu suggerieren. Plus, dass wir in Deutschland im Grundgesetz ja nicht ohne Grund das individuelle Recht auf Asyl drinstehen haben. Das war ja auch eine der Lehren, die man gezogen hat aus einer anderen Zeit. Tja, also, dass es halt so ohne Not war, weil...
Ja, das meine ich ja da auch damit, dass es ja gefühlt jetzt erstmal ohne Not gewesen ist. Und ob das Verschieben der Diskussion, wie du schon gesagt hast, weg von... Ja, fast schon Asylpolitik, was ja aktuell vorherrscht, ist ja wirklich, ja, wie können die nur mit der AfD alles gegen rechts und so, das ist ja jetzt sehr, sehr populistisch alles, finde ich. Also sehr, sehr in die Richtung.
Ja, vor allem, was ja noch das Ganze noch absurder macht, finde ich, der Antrag, der am Mittwoch dann die Mehrheit gefunden hat, dieser Entschließungsantrag, wo CDU und AfD quasi den Rest überstimmt haben, gemeinsam mit der FDP und noch ein paar anderen. Das ist ja ein Entschließungsantrag gewesen. Das heißt, der ist nicht mal bindend für die Bundesregierung, sondern der ist einfach eine Aufforderung, was zu tun. Also für so ein Ding, was nichts ändert, das ist einfach nur ein Appell. Dafür wirft man das ganze Brandmauergelaber. Also wofür hat er das gemacht? Also in der ganzen Deutlichkeit auch.
Also ich glaube, wofür hat er das gemacht? Das hat man ja jetzt schon ansatzweise gesehen, so wie jetzt, ja, das polarisiert schon sehr extrem, ne? Und ich glaube, wofür es gemacht hat, das sehen wir dann am 23.02.
Also ich finde, es polarisiert auch zu Recht. Ich persönlich bin ja auch schon immer mal wieder auf AfD-Veranstaltungen beruflich unterwegs gewesen. Und was man ganz klar immer wieder sagen muss, ist, die sind kein demokratischer Mitbewerber wie jeder andere, sondern die wollen halt ein anderes System. Das sind meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe, auch im Hinblick auf freie Presse zum Beispiel. Und wer in dieser Bundesrepublik ein anderes System will, ist ja kein demokratischer Mitbewerber wie jeder andere. Naja, aber wie gesagt, das muss Herr Merz ja selber wissen. Ich finde auch, dass die Taktik, also du fragst dich aber, warum sie gedacht haben, dass die AfD da vielleicht nicht mit zustimmt, ne?
Ja, das würde ich gerne mal wissen.
Sie dachten nämlich, sie machen es besonders clever. Also die CDU hat sich gedacht, wie können wir diese Gefahr ausschließen vorher, ne?
Ja.
Und haben einfach in den Text so ein paar Giftpillen eingebaut. Also sie haben halt die ganzen Punkte aufgeschrieben, aber dann auch immer wieder so Absätze gemacht. Dabei geht es auch darum, klar zu sagen, die AfD ist eine, also ich zitiere jetzt sinngemäß, eine rassistische Partei, die Putin-Freunde beherbergt, bla bla. Also sie haben alle so Sticheleien und Disse gegen die AfD eingebaut, dass die AfD eine Scheißpartei ist, sinngemäß, und haben gedacht, jetzt werden die niemals zustimmen. Mhm. Die AfD hat aber natürlich das als dankbares Geschenk angenommen, weil sie dann ja einfach sagen kann, seht her, wir stimmen zu fürs Vaterland, auch wenn wir das gar nicht gut finden, was Merz da über uns schreibt, aber wir tun's fürs Vaterland. Also so oder so geht die AfD ja da als Gewinner raus.
Ja, ja, das war ja auch mein erster Gedanke, den ich von vornherein hatte. Also wieso sollte die AfD da nicht mitgehen? Also wieso machst du, also holst du dir jetzt das Problem ins eigene Haus?
Ja, weil da so böse Sachen über die AfD drin stehen.
Ach so, das wusste ich nicht. Nee, dann ist es wiederum, finde ich, legitim.
Genial aufgegangen, der Plan, oder?
Ein taktischer Schachzug der Meisterklasse. Kollege Magnusson wär richtig stolz. Weil das ist nicht langweilig wie die Schach-WM, ne?
Allerdings, also.
Also langweilig ist es definitiv nicht in Deutschland.
Das kann man festhalten. Tja, was ich halt auch so interessant finde, dass der SPD-Vorwurf an Friedrich Merz, also diese ganze Taktik oder Wahlkampfstrategie beruht doch darauf, immer zu sagen, Merz kann es nicht, weil das ist jemand, der aus dem Affekt handelt und man braucht als Bundeskanzler jemanden, der eben nicht aus Emotionen und aus Affekt handelt. Und ich fand, bis jetzt im Wahlkampf hat Merz ja keinen Anlass dafür gegeben, dem Recht zu geben.
Nee, das war ja das, was wir eh schon seit Wochen sagen. Also, wer kann sich selber schlagen? Der Friedrich Merz.
So ist es. Und das ist wirklich...
Ich finde es eben, wir diskutieren eben schon seit Wochen und Monaten darum, man muss das Land wieder ein, man muss da wirklich nochmal eine Richtung gehen. Ist ja egal, welche Partei das gesagt hat oder ob es jetzt die Ampel auch noch war. Also, es ist ja wirklich so, jeder sagt, wir müssen wieder an einem Strang ziehen. Und dann kommt so eine Bombe und also ich kann mich an keine Zeit erinnern in meinem Leben, wo Deutschland so zerrüttet war wie aktuell. Also das ist krass. Das ist krass. Ist ja egal, wo du hinguckst, egal auch in welche Partei, da ist ja keiner auf einer Linie. Keine Partei ist auf einer Linie. Außer die AfD vielleicht.
Ja, selbst die ist ja nicht auf einer Linie.
Ja.
Aber gut, das finde ich ja, das finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, Demokratie ist ja eben der lebhafte Meinungsaustausch. Ich finde halt absurd, dass das inzwischen in so Freund-Feind-Kategorien abdriftet. Weil auch das, was da jetzt passiert, also dass Merz eben lieber mit der AfD stimmt, als trotzdem irgendwie zu versuchen, einen demokratischen Pakt irgendwie notmöglich zu machen. Weil nach der Wahl wird er ja entweder die SPD oder die Grüne, je nachdem wie es läuft, als Koalitionspartner brauchen.
Ja, ja.
Weil er sagt ja nach wie vor, er wird sich mit AfD-Stimmen nicht zum Kanzler wählen lassen, aber wer weiß, seit letzter Woche. Also, keine Ahnung, das finde ich schon absurd. Der Einzige, der dagegen anhält, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das war fast meine Lieblingsmitteilung von letztem Donnerstag, da fand ein Abend in einer Berliner Wohnung statt.
Armin Laschet.
Auf ein Glas Wein mit Armin Laschet.
Ja, klar, also... Der kennt das Ganze, ja. Der kennt das ganze Spielchen, ja. Kommt einfach mal rum. Ich kenne die Situation von damals. Wir trinken mal ein gutes Glas Wein.
Da wäre ich auch gern dabei gewesen, muss ich sagen.
Einmal Mäuschen spielen.
Auf ein Glas Wein mit Armin Laschet. Und es war, glaube ich, unter anderem Baerbock und Merz da. Aber ich glaube auch, Lindner war, glaube ich, auch eingeladen. Also keine Ahnung. Es scheint eine interessante Runde gewesen zu sein.
Da saßen sie da abends bei der dritten Flasche. Was haben wir da denn gemacht? Was war das denn? Meine Güte.
Ich finde, es klingt auch wie so ein geiles TV-Format auf Vox oder so. Also nach dem Promi-Dinner kommt auf ein Glas Wein mit Armin Laschet.
Ja, das wäre echt gut. Da mal Mäuschen spielen, das hätte was. Gute Einschaltquoten auf jeden Fall.
Bin ich mir auch ziemlich sicher. Besser als Dschungelcamp.
Das Dschungelcamp hat auch seine Daseinsberechtigung.
Auf jeden Fall wird mehr rumgeschrien.
Da lehne dich mal nicht so weit aus dem Fenster.
Ich wollte das nicht wertend verstanden wissen.
Hätten wir das Thema weitestgehend abgearbeitet? Oder hast du noch Ausführungen?
Also, was mir nur eingefallen ist, danach noch, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dieses Merz, der aus dem Affekt handelt, was uns Olaf Scholz seit Jahren sagt. Fiel mir aber ein, was Robin Alexander bei uns in der Sendung gesagt hat. Und das passt vielleicht als Schlusswort für dieses Ding. Also er sagte auf unsere Frage, ob Scholz nochmal Kanzler werden kann und wie das alles läuft, lehnte er sich zurück, seufzte und sagt, Olaf Scholz ist super rechthaberisch und das nervt. Aber er hat auch verdammt oft recht.
Ja, aber ob der SPD-Zug jetzt hier so viel Fahrt aufnimmt.
Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber auf jeden Fall, sagen wir mal so, vor letzter Woche hätte ich gedacht, das Ding ist durch. Jetzt glaube ich zumindest, dass die Möglichkeiten, dass es dafür den einen oder anderen noch ein paar Prozentpunkte runter bzw. rauf geht, sind größer geworden.
Ja, und das check ich einfach auch gar nicht. Also wenn du doch die stärkste Partei bist, dann guck, dass du das einfach über die Ziellinie bringst.
Das ist wie so eine 2-0-Führung, die man nach Hause verteidigt, ne?
Jetzt auch, ich sag mal, auch wenn das alles positiv aufgenommen wird, dann geht vielleicht die CDU oder die Union von, was weiß ich, von 30 auf 33% und nicht von 30 auf 50. So Kosten-Nutzen, weißt du, das denke ich mir in so einer Situation dann.
Aber das musst du vielleicht auch so aus CDU-Sicht sehen, weil das schlechteste Wahlergebnis, was sie je geholt haben, war das mit Armin Laschet. Das war, glaube ich, 24,8 oder so, 2021.
Ja.
Und das zweitschlechteste war, wenn ich mich nicht irre, Angela Merkel bei der Wahl davor und das waren irgendwie 32. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch im Kopf. Sprich, bei den Umfragen, wo Merz jetzt ist, würde er erstens, das ist vielleicht nicht so tragisch, ebenfalls das zweitschlechteste Ergebnis einholen, also wenn er 30% holt, was ja nicht sein Anspruch sein kann. Und zweitens, noch viel schlimmer, sogar schlechter sein als seine ewige Rivalin, die Angela.
Ich wäre dann trotzdem in der aktuellen Zeit froh über 30%.
Ja, aber man kann das ja auch so sehen, wenn du dir anguckst, die Ampel hat ja jetzt wahrlich nicht erfolgreiche Regierungsjahre hinter sich, zumindest was die Kommunikation angeht. Jeder Deutsche, egal ob er sich für Politik interessiert oder nicht, hat ja irgendwann mitbekommen, dass die sich hassen, so ungefähr. Und dass man da als größte Oppositionspartei nicht so einen richtigen Nutzen draus zieht, sondern eigentlich immer nur bei plus minus 30 rumdümpelt. Und ich meine, es war mal der Anspruch der CDU, 40% zu holen oder 38, 37, sei es 35, aber knapp 30.
Ja, verstehe ich. Also verstehe ich auch voll und ganz. Da hat die Partei einfach verpasst, eben auch der AfD noch mehr den Rang abzulaufen als Oppositionspartei. Das ist einfach so.
Tja.
Ich meine, die AfD, die wird wahrscheinlich die zweitstärkste Partei sein.
Je nachdem, wie es läuft, ist das nicht auszuschließen.
Ja, naja, jetzt wird's traurig, dann sollten wir wirklich einen Themenwechsel anstreben.
Ja, oder ich wandere dann auch zu dir aus. Es sieht so aus, als wäre in deinem Klo noch Platz.
Ja, also ich auf Toilette, du in der Dusche. Oder andersrum. Kann man ja dann tauschen.
The Shining 2.
Komm, ich erzähl lieber mal was Positives.
Hau raus.
Und zwar gehe ich davon aus, dass du schon mal vom saarländischen Hallenmasters gehört hast.
Ich bitte dich, wer nicht, aber erzähl trotzdem nochmal für die Zuschauer. Zuhörer.
Ich erzähl für die Zuhörer.
Innen.
Und Hörerinnen. So. Im Saarland ist es so, dass wenn die Feldsaison zu Ende geht im Dezember, dann gibt es eine sehr renommierte Hallenrunde. Also es werden viele Turniere gespielt, ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile sind, aber das sind immer so um die 40 Turniere, da können sich alle Mannschaften anmelden bei den jeweiligen Turnieren. Das geht dann immer bei die Vereine. Und die besten 8 Mannschaften, die sich die Punkte erspielt haben, spielen das Hallenmasters aus. Und das war am gestrigen Sonntag. Und der große SV Auersma hat dieses Hallenmasters, das aufgeteilt ist in 2 Vierergruppen, Halbfinale, Finale, gezogen. Fabian, herzlichen Glückwunsch an den großen SV Auersma zum siebten Titel.
Es gibt sie noch, die guten Nachrichten.
Die guten Nachrichten. Der siebte Titel, das muss man einfach mal hier loswerden. Was das für ein Riesending ist.
Und das ohne dich.
Ja, das sowieso. Das ist auch besser so, dass es ohne mich war. Aber auch da war ich ab dem Halbfinale, ich habe eingeschaltet im Halbfinale vor der Verlängerung. Es ging in die Verlängerung im Halbfinale und dann ins 7-Meter-Schießen.
Was heißt denn eingeschaltet? Wo wird das denn übertragen?
Es gab einen Livestream auf YouTube vom Hallenmasters.
So einen richtig schönen geilen Hallen-Livestream, eine Kamera fest installiert, oder?
Ja, genau. Ne, wobei, ich glaube, da waren noch, ne, ich glaube, noch mehrere Kameras. Ich glaube, der SR hat den Livestream bereitgestellt, wenn ich mich nicht irre.
Man fragt sich ja immer, wofür braucht man den saarländischen Rundfunk? Und jetzt haben wir endlich die Antwort.
Genau, zur Übertragung des Hallenmasters, dass ich das im Urlaub auch gucken kann. Beim 7-Meter-Schießen eingeschaltet und dann das Finale habe ich mir dann auch komplett reingezogen. Ich muss sagen, ich bin einfach da noch, also nervöser als bei FC-Spielen, ne? Wenn ich mir das angucke. Schönes Gefühl. Ich habe auch richtig rumgeschrien mal wieder. Im ganzen Hotel habe ich rumgeschrien beim 7-Meter-Schießen.
Kanntest du denn alle Schützen persönlich?
Ja, einen nicht, aber den Rest kenne ich. Ja, oder kannte ich.
Und haben alle getroffen, die du kanntest?
Alle getroffen. Der Torhüter hat noch einen gehalten, den kenne ich auch. Mit dem habe ich sogar noch zusammengespielt. Also ich habe mich sehr verbunden gefühlt. Und dann, also das Lustige ist, wie ich schon gesagt habe, du spielst ja die ganze Hallenrunde und dann ist das quasi das krönende Finale. Und ich habe einen Kumpel, der steckt da auch sehr viel Herzblut in den Support, sage ich jetzt mal. Und die letzte Woche war wirklich bei dem sehr viel, also Arbeiten und danach Vorbereitung aufs Masters. Da wurden T-Shirts bedruckt, da wurde die Choreo vorbereitet, habe ich auch einen Snap bekommen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht nochmal aus dem Livestream rausschneiden kann. Die Choreo über den ganzen Block in der Halle. Ich glaube, das war phänomenal. Und der hat sehr viel Herzblut reingesteckt und einige auch, das weiß ich. Deswegen ist es ganz geil, dass das Ganze erfolgreich gestaltet wurde gestern. Das als sehr, sehr positive Nachricht.
Ja, das ist doch schön. Es gibt noch Lichtblicke, kleine Lichtblicke am Horizont.
An den kleinen Dingen hochziehen, das, der Meinung bin ich auch.
Aber ich finde auch gut, könnte man ja auch sagen, dass man sich Anfang Februar, wenn man schon irgendwo ist, wo die Sonne scheint, in die Sonne setzt, aber wenn stattdessen der saarländische Rundfunk so ein Highlight überträgt, da muss man Prioritäten setzen.
Ja, also das Halbfinale, das war jetzt gerade, als wir uns fertig gemacht haben zum Essen gehen und dann sind wir zum Essen gegangen und im Restaurant musste ich dann auch noch so 7 Minuten gucken. Die musste ich mitnehmen. Außerdem hat mein Sohn wollte auch unbedingt gucken, deswegen, da konnte ich auch nicht Nein sagen.
Also das habe ich... Also klar, ich kenne das auch, dass Leute im Restaurant dann auf dem Handy noch weiter gucken. Ne? Ich habe es aber einmal erlebt, da dachte ich wirklich, okay, das ist jetzt auch eine neue Stufe. Da war ich mal im Sterne-Restaurant in Italien, Nähe Neapel. Und ich weiß nicht, so oft gehe ich jetzt nicht in Sterne-Restaurants, deswegen ist es für mich dann immer noch was Besonderes. Aber
Also da würde ich das jetzt auch nicht machen.
Aber am Nachbartisch waren auch so ein paar, wo er irgendwie sein Handy so ans Weinglas gelegt hat und Serie A geschaut hat, wo man so denkt, kommen die 6 Gänge oder so, aber Hauptsache, der SSC Neapel ist repräsentiert.
Gut, die Fanschaft ist, glaube ich, in Neapel auch so krank, dass das vorstellbar auf jeden Fall.
Vor allem ist es doch dann auch immer so, dass die Kellner das dir dann auch erzählen, was es da für Essen gibt und so, ne?
Naja.
Jetzt haben wir hier am zweiten Gang ein, was weiß ich, und das ist ja auch immer spannend und interessant, außer natürlich, wenn er sitzt da so, also ich habe so ein paar Mal vor, wie so, ja, einen Moment kurz, hier läuft gerade eine wichtige Szene. Naja.
Aber ich glaube, der hat zumindest nicht so rumgeschrien wie ich.
Nee, das stimmt, er war
zwischenzeitlich.
War sehr ruhig.
Du hast ja schon gesagt, also wir sind da, wo aktuell zumindest mal die Sonne scheint. Wir sind auf Mallorca und wir haben am Samstag versucht, das FC-Spiel irgendwo zu sehen. Also wir haben gehofft, dass wir irgendwie eine Sportsbar finden oder irgendeine Bar, die das Spiel überträgt. Aber das ist dann irgendwie nicht ganz so einfach in Mallorca im Januar. Gerade weil zweite Liga, weiß ich nicht, die Spanier, die hier auf der Insel sind, die interessieren sich, glaube ich, nicht so viel für die zweite Bundesliga in Deutschland.
Was?
Und dann hatten wir aber die Idee, wir fahren mal rüber zum Ballermann. Das ist ja eigentlich deutsches Gebiet, ne? Und was im Januar am Ballermann los ist, also entweder sieht der immer so aus, nur mit mehr Leuten, also das ist schon sehr trist, muss ich sagen. Also das geht gar nicht. Meine Frau war noch nie da und dann dachte ich, komm, ich zeig mal so ein bisschen, wo da die Lokalitäten sind, wo man dann auch verkehrt, wenn man da am Ballermann rumläuft. Aber das war so trist, das geht ja gar nicht.
Also seid ihr einmal über die verwaiste Schinkenstraße rübergelaufen, oder?
Ja, und vorne an der Promenade rum und da ist wirklich dann im Januar, Samstagmittag, Januar, um 12:30, wie auf der Suche nach irgendwelchen Fernsehern, die das Spiel übertragen. Überall der Roller dazu. Also da war gar nichts los. Also das ist definitiv nicht zu empfehlen. Wartet, bis das Ding offen ist.
Obwohl, der Strand ist doch wahrscheinlich herrlich leer, oder?
Ja, da ist eben gar nichts. Ne? Aber sind jetzt auch nicht so die Temperaturen, wo du sagst, ja, gerade am Samstag hat es noch ein bisschen angefangen zu nieseln. Das war jetzt kein optimales Wetter. Aber ja, die Strände sind sehr leer. Und wie gesagt, da ist alles sehr leer am Ballermann. So Ballermann 4, 5 und 6, tote Hose. Muss man nicht hin.
Sonst sind da nur die Flaschen leer.
Ja, aber definitiv. Aber ja.
Und dann habt ihr noch was gefunden?
Nee, sind ins Hotel zurück und haben auf dem iPad geguckt. Also es war nichts zu finden.
Ja, ich habe es schon wieder komplett verpasst. Ich habe auch langsam das Gefühl, wenn ich nicht gucke, gewinnen sie. Also vielleicht sollte ich das einfach beibehalten.
Ja, wenn du dem Verein Erfolg wünschst, Fabi, dann halt dich weg von den Spielen. Halt dich fern. Lass es.
Ich war dafür, ich hatte einen Dreh in Osnabrück und musste sehr früh losfahren mit der Bahn. Und das ist ja, finde ich, das Schlimme, wenn du schon irgendwie so um 7:30 oder so am Bahnsteig sein musst, um den Zug zu nehmen, wo man ja eh keinen Bock hat in der Frühe. Und der Zug dann Verspätung hat. Mhm. Und du denkst, hätte ich ja auch einfach nochmal 20 Minuten länger liegen bleiben können, ist auch gut. So, also es fing.
Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Du hattest schon mal so eine Geschichte.
Ja, die wiederholt sich ja auch.
Das ist immer nur bei dir. Bei mir läuft das immer wie geschnitten Brot.
Also jetzt die kleine Schnellradrunde. Was war's? Antwort A, Reparatur an einer Weiche. Oder Antwort B, technische Störung am Zug.
B.
Es war natürlich A und B. Ich bitte dich. Eine Sache wäre ja langweilig.
B ist doch immer.
A ist aber auch immer. Naja, auf jeden Fall fuhren wir dann. Und ich hatte zum Glück so ein bisschen Puffer auch eingeplant. Muss man ja bei der Bahn immer machen. Also ich wäre eine Stunde zu früh da gewesen am Drehort, wenn ich pünktlich gewesen wäre. Du merkst viel Konjunktiv dabei. Warum? Weil der letzte Halt vor Osnabrück ist Münster und auf der halben Strecke zwischen Münster und Osnabrück kam dann auch noch als dritter Punkt Notarzteinsatz auf der Strecke hinzu.
Ja.
Und die Strecke wurde gesperrt.
Ja, das ist kein gutes Zeichen. Das dauert.
Dann ist der Lokführer einmal durch den ganzen Zug gegangen und wir sind zurück nach Münster gefahren und sind dann über so eine Ausweichstrecke erst nach Rheine und dann nach Osnabrück Altstadt. So dass ich, glaube ich, mit mehr als anderthalb Stunden Verspätung wieder da angekommen bin. Und da dachte man schon, jetzt habe ich ja schon drei mögliche Gründe mitgenommen.
Jetzt kommt die vier.
Also Reparatur an einer Weiche, technische Störung, Notarzt an der Strecke. Auf der Rückfahrt kam dann die vier hinzu, defekte Tür.
Defekte Tür.
Also da habe ich wirklich alles mitgenommen.
Ich dachte, die kann man immer noch manuell irgendwie betätigen im Notfall. Anscheinend nicht, ne?
Nee, und so eine defekte Tür hat immerhin für 20 Minuten Verspätung gesorgt.
Aber 20 Minuten, das geht ja eigentlich.
Ja, nee, das sagt Lutz inzwischen auch immer, aber das ist nur so, weil wir alle schon so weich geklopft sind. Aber eigentlich muss man doch mal klar sagen, nee, 20 Minuten geht eben nicht.
Also so energisch argumentieren habe ich dich jetzt eben nicht hören. Also da steckt ganz schön viel drin in dir. Lass es raus, komm, du hast wieder die Gelegenheit, lass es raus.
Nee, ich finde einfach, das. Also wenn da steht, ich komme um 10 an und ich komme um 10.20 Uhr an, immer, dann kann man nicht immer sagen, ja, 20 Minuten ist doch okay, also was hast du denn? Ja, nur weil ich auch schon des Öfteren erlebe, dass ich auch anderthalb Stunden später ankomme, gehe ich doch jetzt nicht davon aus, dass 20 Minuten ein guter Schnitt ist. Also das kann es doch nicht sein.
Also. Ja, guck mal, auf dem Hinweg waren es anderthalb und 20 Minuten ist doch okay.
Ja, aber ich weigere mich dann einfach zu sagen, ja, ist doch gut gelaufen. Nee, gut gelaufen ist es, wenn ich um 10 Uhr ankomme und um 10 Uhr planmäßig ankomme. Und nicht, nee, sehe ich anders. Nee, da verfalle ich direkt wieder in so einen Ernie-Stromberg-Ton. Nee, so eben nicht.
Ja, das ist treffend. Also ich glaube, auch da sind die Ansprüche, die haben sich verschoben mittlerweile. Und das musst du akzeptieren. Dann geht's dir auch viel besser. Dann regst du dich nicht so sehr auf.
Ja, aber ich weigere mich, das einfach so hinzunehmen, dass. Na, egal. Wir haben schon genug über die Bahn gesprochen.
Ich habe ja letzte Woche über LinkedIn gesprochen und dass ich mich da noch zurechtfinden muss. Also da geht's. Es ist immer noch so, dass ich mich zurechtfinden muss. Aber wir haben ja auch über die Geschichte mit Kalcha Candela geredet, mit der Geburtstagseinladung und haben da ja so ein bisschen rumgesponnen und zack, habe ich von einem Zauberer habe ich eine Nachricht bekommen auf LinkedIn, weil wir ja über die Gartenparty mit Zauberer gesprochen haben. Also wenn jemand mal ein Bedürfnis hat, einen Gartenzauberer braucht, ich habe jetzt einen Kontakt. Das ist sehr lustig. Aber so funktionieren ja auch die Social-Media-Dinger, ne? Gerade wenn man sowas erzählt und dann... Aber ja, ich habe jetzt einen Petto.
Sehr gut, den kann man ja immer mal gebrauchen. Ist der denn auf irgendwas spezialisiert? Kartentricks oder ist er ein Allround-Magier?
Ich bin ganz ehrlich, ich gucke, wenn du es genau wissen willst, oder brauchst du da eine Spezifizierung? Ich will nur einen Kartenzauberer, oder was?
Das hat mich ja nur interessiert. Kann ja sein, dass es... guck mal, du warst doch auch... Hast ja auch gesagt, ich bin kein Fußballspieler, sondern ich bin Abwehrspieler. Also was soll das?
Das ist mit das schlechteste Beispiel, weil ich wirklich viele Positionen bekleidet habe in meiner aktiven Karriere.
Ah also gut, dann nehmen wir halt Mats Hummels.
Mats Hummels, ja. Ja.
Das stimmt, ich erinnere mich noch, als du gegen RB Leipzig, glaube ich, mal Stoßstürmer warst, ne?
Ja, ich habe wirklich viel gespielt. Also ich habe auch schon Innenverteidiger gespielt, Linksverteidiger, Mittelfeld, im Sturm.
Das Problem war, fand ich, also nichts gegen deine Qualitäten auf dem Platz. Ich hatte nur immer das Gefühl, dass du diese Position bekleidet hast, weil wir sonst einfach niemanden hatten. Also, auch dass du das Sturm gespielt hast, kam doch eher aus der Not, weil wir keinen Stürmer hatten. Oder sehe ich das falsch? Komplett falsch?
Ja, schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich als Stürmer, also dass das meine beste Position war, sagen wir es mal so. Deswegen, ich glaube, das war wirklich so ein Engpass damals. So, wo können wir den hin? Das ist ja immer auch so ein schmaler Grat, wo du sagst, sollen wir den auf seiner besten Position hinstellen oder schieben wir den besser und der kann vielleicht helfen? Das ist ja auch nie so, wenn du viele Positionen begleiten könntest, theoretisch, ist das ja nicht immer so ein, ach, das kann er besonders gut, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Weil manche können ja eine Sache richtig gut. Also ich sag jetzt mal, du hast einen Innenverteidiger, der kann einen Innenverteidiger. Der kann aber auch nur das. So, und wenn du von allem ein bisschen was kannst, ist es auch nicht immer vorteilhaft.
Zum Glück gab es die Situation ja nicht oft.
Da leidet deine eigene Qualität vielleicht. Also, um zurückzukommen vom Zauberer auf dem Platz, Jonas Hector, kommen wir zurück zum Zauberer, der mich angeschrieben hat. Ich glaube, der kann einfach alles in der lockeren Atmosphäre einfach alles dich zum Staunen bringen.
Na gut, das kann die Deutsche Bahn auch.
In negativer Hinsicht. Und das ist ja was Positives.
Hast du natürlich komplett. Vielleicht kann er eine defekte Tür heilen. Das fände ich mal ein super Zaubertrick.
Ja, du willst den immer mit auf deine Bahnfahrt nehmen.
Zur Sicherheit.
Zur Sicherheit immer. Und was macht ihr, wenn ihr mit der Bahn? Ja, ich habe zur Sicherheit immer einen Zauberer dabei. Das Fan was ist, da freut man sich doch über Bibi Blocksberg.
Ich habe noch eine Sache, die perfekt auch zum Witz des Tages überleitet, denn die ist natürlich, der ist natürlich im Express natürlich zu finden, wie wir wissen. Und ich hatte letzte Woche einen Dreh für Sat.1 am Kölner Hauptbahnhof. Und tatsächlich sind wir, ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber wir sind angegriffen worden, was schon eine uncoole Erfahrung war. Also mitten im Interview ist auf einmal ein Mann auf uns zugerannt, vermummt und hat wirklich in vollem Lauf unseren Tonmann, ja, mit einem Faustschlag ins Gesicht attackiert. Das war schon irgendwie sehr schockierend.
Krass.
Weil es halt auch aus dem Nichts kam. Und dann hat unser Security am Hauptbahnhof, hatten wir tatsächlich einen dabei. Es ist sehr umtriebig an Hauptbahnhöfen, ne? Sagen wir mal so. Aber dadurch, dass das so aus dem Nichts kam, so schnell kann halt auch kein Security eingreifen.
Ja.
Und der hat den dann aber zumindest, der wollte dann direkt türmen, aber hat ihn dann gefasst, dann kam die Bundespolizei, bla bla bla. Also zum Glück alles halb so wild, weil unserem Tonmann geht's auch gut. Aber das war alles in dem Moment jetzt nicht so sicher erstmal, ne? Wusste man ja nicht, wie das ist, aber der ist zum Glück stehen geblieben. Und worauf ich hinaus will bei der Geschichte nochmal, dass die Geschichte dann auch im Express gelandet ist, aber wie wir den Express kennen und lieben, ein wenig abgeändert. Und da ich ja wirklich sehr nah dabei war, weiß ich das wirklich, wie es wirklich war.
Okay, du hast ja jetzt die Geschichte schon erzählt, wie sie denn war.
Ja.
Und wie wurde sie geschrieben?
Also erstmal fand ich sehr schön, man braucht natürlich auch ein Foto, um so einen Artikel zu illustrieren. Und da haben sie eins, Polizei am Hauptbahnhof, da habe ich mich auch gefragt, hä, war das, wann waren die denn da? Die kamen doch erst viel später. Und dann habe ich aber gelesen, die Bundespolizei geht am Kölner Hauptbahnhof vor, hier ein Archivfoto aus dem Februar 2020.
Archiv?
Das erste ist so ganz klein darunter, immer gut.
Ja, aktuell.
Und dann ist beim Express der Kameramann attackiert worden. Das ist aber auch ein kleiner, aber feiner Unterschied, wer da genau attackiert worden ist. Das fand ich auch schon. Das ist wieder so ein kleinen Dreher. Da müssen wir nochmal genauer recherchieren.
Also über die Recherche in manchen Blättern, da müssen wir, glaube ich, nicht weiter ausführen.
So ist es. Aber was ich trotzdem interessant fand, sie wussten dann Sachen über den Täter, die ich noch nicht wusste. Also was zum Beispiel ja gut ist, ist, da wir im Hauptbahnhof gedreht haben, da ist ja überall Videoüberwachung. Und die Polizei durfte uns das natürlich, die darf uns das ja nicht zeigen, das Videomaterial, was die aufgenommen haben. Aber sie haben sich direkt angucken können und ich zitiere jetzt, oh, wunderbar zu erkennen. Also die Polizei war schon mal sehr zufrieden. Von daher.
Gute Kamera, gute Auflösung.
Gute Kamera, High Definition. Und ja, der Typ scheint wohl Polizei bekannt zu sein. Zumindest schreibt das der Express.
Okay. Also das war einfach, der hat sich irgendein Opfer ausgesucht und ist da,
ja.
Man weiß es nicht.
Keine Ahnung, auf jeden Fall eine weirde Aktion.
Ja, da kann ich noch kurz einhaken, weil ich habe heute Morgen noch was wirklich Lustiges gelesen. Und zwar war jetzt am Wochenende Davis Cup im Tennis und da hat Belgien gegen Chile gespielt. Und da habe ich was gelesen, das habe ich vorher im Tennis auch noch nie gelesen. Und zwar hat der belgische Spieler Sisu Bergs seinen Gegner Christian Garin aus Versehen umgerempelt. Also sagt er. Also der hat den beim Seitenwechsel, also der Belgier Bergs hat einen Break geschafft, hat sich darüber so gefreut und ist Richtung Bank gelaufen. Das war im dritten Satz zum 6-5. Ist zur Bank gelaufen und der Garin ist eben vorm Schiri-Stuhl gekreuzt und er ist in den Rhein gelaufen. So sagt er es. Garin blieb liegen und hat sich den Kopf gehalten und hat sich danach geweigert, weiterzuspielen, weil er das als Absicht empfand. Also beim Tennis, wir sprechen hier vom Tennis, ne? Der Einzige, der nicht körperlos Tennis spielt, das bist du. Wir wissen, was daraus entstanden ist.
Ja, aber ich wusste, da kommt noch irgendwas.
Aber auf jeden Fall hat er sich geweigert, weiterzuspielen. Die Folge war, dass der Stuhlschiedsrichter ihn aufgefordert hat, wirklich weiterzuspielen. Ansonsten wird er verwarnt oder dann gibt's eben Konsequenzen. Die Konsequenz war im Endeffekt, er hat das Spiel aberkannt bekommen, das nächste, und hat dadurch den dritten Satz 7-5 verloren. Und Belgien hat dann im Endeffekt auch, also ich weiß nicht wegen dem Spiel, aber die haben das Spiel dann 3-1 gewonnen. Also durch einen Rempler hat er sein Spiel verloren, weil er dann am Auge getroffen war und nicht weiterspielen wollte. Also das habe ich vorher noch nie gelesen. Also A, dass es einen Rempler gab im Tennis und B, dass dadurch dann auch das Spiel verloren ging.
Ja, du lachst darüber. Ich sag dir immer, Tennis ist ein gefährlicher, körperlicher Sport.
Ja, definitiv. Das als kurzer Einwurf, weil ich da heute, ich musste richtig schmunzeln im Bett.
So, dann stelle ich dir jetzt die letzte Frage. Welcher Tag ist der arbeitsintensivste für einen Beamten?
Wochenende.
Der Montag. Da muss er nämlich gleich 2 Kalenderblätter abreißen.
Oh, da Beamtenwitze, ne? Auch immer wieder schön.
Ja. Naja, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub und erteile dir die Erlaubnis, das Klo zu verlassen.
Ich danke dir. Ich gehe jetzt auch nochmal raus. Es reicht mir hier.
Mach es gut.
Schlag und fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.